Jana Rettke ist heute wieder bei mir. Ich freue mich total. Wir starten heute unsere zweite Folge zum Thema Welpen.
Hallo, vielen Dank für die Einladung zum zweiten Mal. Ich freue mich total.
Das letzte Mal haben wir ja über Erwartungen versus Realität gesprochen. Heute schauen wir uns das Thema, was ist eigentlich, wenn ein Welpe einzieht, an. Das heißt, in dieser Folge sprechen wir darüber, was wirklich auf dich zukommt, wenn ein Welpe einzieht. Oft haben Menschen ja irgendwie eine falsche Erwartung und unterschätzen total den Aufwand, den es mit sich bringt. Und genau das kann sehr schnell zu Problemen führen. Starten wir doch gleich einfach mal mit der Frage, also warum hält sich eigentlich dieser Mythos so, dass es mit einem Welpen so viel einfacher ist wie mit einem erwachsenen Hund? Also irgendwie ist das ja so gang und gäbe, dass es immer wieder vorkommt, dass Leute denken, hey, so ein Welpe ist so ein total unbeschriebenes Blatt und mit so einem Welpen ist es doch viel, viel einfacher, weil dem kann ich ja irgendwie alles beibringen und sowas und das ist ja viel leichter, als wenn ich mir schon einen erwachsenen Hund hole.
Tatsächlich aus den Gründen, die du gerade gesagt hast, glaube ich. Dieses weiße Blatt Papier, das haben die Menschen, glaube ich, total auf dem Schirm. Und die große Sorge und die Ängste, dass sie sich sonst ein Paket nach Hause holen. Und fairerweise muss man ja auch sagen, wenn man in ein Tierheim geht, dann wirkt es vielleicht manchmal erstmal abschreckend, weil an jedem Hundename steht vielleicht, der frisst Kinder, der mag keine Jogger und so weiter. Das haben die Menschen dann im Kopf und dann scheint es manchmal vielleicht der leichtere Weg zu sein, ja.
Wäre vielleicht praktisch, wenn man bei den Welpen beim Züchter auch so ein Schild hätte mit, könnte massive Jagdprobleme entwickeln, könnte reizempfindlich reagieren, wenn die Kinder durch die Wohnung rennen.
Genau. Und das ist bestimmt ein Grund. Und dass die Menschen haben, glaube ich, im Kopf, dass die Sozialisierungsphase, wenn sie einen Welpen früh bekommen, ja völlig in ihrer Hand liegt, was ja auch stimmt. Aber es ist ja auch eine Riesenverantwortung, weil wenn dir da was passiert, dann, das hat ja jetzt nichts mit Schuld zu tun, aber du kannst ja in den ersten Wochen auch sehr viel kaputt machen. Stell dir mal vor, du hast den Hund, bekommst ihn vielleicht am 1. Dezember, den Welpen, und dann ist Silvester. Und was ist dann, wenn das Silvester doof läuft? Ich glaube, das ist auch ein Grund, warum die denken, dass die Welpen erstmal einfacher sind, weil sie glauben, dass sie 8 Wochen einfach alles positiv beeinflussen können.
Ja, vor allem, ich als jemand, der ja viel, viel, viel mit Hunden zu tun hat, finde, dass ja ein Welpe 1000-mal mehr Arbeit ist als ein Hund, der schon irgendwie vielleicht ein Thema hat, aber da ist es dann vielleicht nur noch ein Thema. Und ich finde irgendwie, mit einem Welpen sind es ja hunderte Themen. Ja. Und es ist ja viel intensiver und viel, viel, viel mehr Arbeit, weil ich finde, was Leute vergessen ist, ein Welpe ist, also mal abgesehen davon, dass er nicht 100% ein unbeschriebenes Blatt ist, sondern da steht ja schon eine ganze Menge drauf, aber es ist ein leereres Blatt als jetzt ein erwachsener Hund, aber letztendlich darf man nicht vergessen, dass man selbst das Blatt beschreibt und das ist eine Menge Arbeit.
Ja.
Also ein bisschen Korrektur zu machen zum Schluss.
Heute Morgen hatte ich gerade einen Hausbesuch bei einer ganz lieben Kundin, die hat ein Kind, das wird jetzt 1 und sie sagt, oh, seit ihr läuft, ist das nicht mehr so easy. Und da kann man ja auch die Brücke zum Welpen schlagen, der läuft ja von Anfang an, ne? Und da ist, der macht ja auch, also ich habe Kunden, die können die ersten Tage nicht duschen, weil der Hund droht sich das Genick zu brechen, weil der einfach todesmutig die Treppe sonst runterstürzt, wenn sie noch keine, da kommen wir ja vielleicht noch drauf, welche Vorkehrungen man treffen soll. Aber vielleicht denken das auch manche, dass ein Welpe ja auch viel schläft, tut er ja auch. Aber wenn der wach ist, dann ist der ja wach und dann musst du kannst eben erstmal nichts nebenbei machen. Also das ist, wird, glaube ich, auch total unterschätzt, dass egal wie gut man vorbereitet ist, man muss einfach wach sein die ersten Tage.
Letztendlich ist es im Grunde, finde ich, wie mit einem Kind so und wie mit einem Kleinkind. Ja, man kann irgendwie kaum was machen, man ist 24/7 in Betreuung. Klar, der Zeitraum, den es beim Hund beansprucht, ist nicht so lang wie bei einem Kind, aber er ist halt faktisch da und ich glaube, das ist halt wirklich was. Denkst du, findest du persönlich, dass da Social Media mit seinen süßen, putzigen Bildern auch Einfluss drauf hat?
Boah, gute Frage. Die sind alle so sehr informiert und belesen, die Kunden, ne, die wir haben, glaube ich. Also die lassen sich vielleicht nicht so blenden, aber das Unterbewusstsein vielleicht schon. gute Frage.
Mal so gefragt, was würdest du denn sagen, was für eine utopische Vorstellung, also wo du sagst, das ist wirklich utopisch oder das ist nicht realistisch, Vorstellung haben denn Menschen davon, einen Welpen zu haben?
Also ad hoc fällt mir diese Homeoffice-Geschichte ein, die hatten wir schon in unserer letzten Folge besprochen. Das ist, finde ich, total unrealistisch, dass man sich keinen Urlaub nimmt, wenn der Hund einzieht, aus meiner Sicht. Also auch wenn du Homeoffice machst. Wie soll das gehen? Weil das geht, das hört sich jetzt vielleicht als ein oh Gott, als wenn wir es alles ausreden. So meine ich es nicht. Du hast ja, wenn der Hund, sagen wir mal, nach einer Woche, wenn der Hund 7 Tage bei dir ist, hast du ja schon einen Plan. Man kennt sich. Du weißt, der dreht sich 2-mal rechts und dann musst du aber schon laufen, weil dann kommt es hinten raus. So, also du kennst einfach, du kannst ihn lesen, beobachten. Du weißt, vielleicht jault der einfach nochmal 2-mal quiekt, bevor er einschläft. Ne? Das sind ja auch alles so Lautäußerungen, die muss man alle erstmal lesen können. Nach einer Woche hat man, denke ich, einen Plan. Aber die erste Woche, aus meiner Sicht, musst du dir die Freiheiten. Und wenn man nicht alleine wohnt mit dem Welpen, sondern vielleicht auch Kinder hat, dann würde ich das gerade nicht legen, wenn das Kind gerade eingeschult wird oder man 4 Kindergeburtstage gleichzeitig hat. Also das hört sich jetzt so generalstabsmäßig geplant an, aber es ist, glaube ich, nervenschonender und für alle. Und ich finde es immer besser, erstmal einen Plan B zu haben und erstmal zu gucken, was geht denn in der ersten Woche nicht. Vielleicht ist man dann überrascht, wie gut es läuft, aber das finde ich dann besser und ich würde mir eine Woche frei nehmen.
Ja, und ich finde eine Woche sogar tatsächlich so ein bisschen kurz sogar, weil ich hatte mal so einen Pflegehund gehabt und der kam aus dem Ausland. Den hatte ich mal 2 Monate zur Pflege, da hatte der schon wieder ein neues Zuhause gefunden und der war Junghund, also der war schon 4-5 Monate alt. Und da war es so, dass ich auch gesagt habe, also ich glaube, wenn ich da nicht mir jetzt mindestens mal 2 Wochen genommen hätte, der kannte halt gar nichts, ja, der stand dann auch teilweise auf dem Tisch, der war nämlich recht groß, dann hätte ich das auch so gar nicht gemeistert bekommen, muss ich auch sagen.
Ja. Und eine Woche meine ich wirklich so aus dem Kalender radieren. Also da würde ich mir nicht mal einen Zahnarzttermin reinlegen. Ne? Also eine Woche würde ich, jetzt sind wir wieder beim weißen Blatt Papier, aber dass dein Kalender ein weißes Blatt Papier vorzeigt, wenn der Hund einzieht. Weil wenn es gut läuft, Termine kann man sich ja immer nehmen. Aber ich würde wirklich eine Woche ausradieren. Danach kann es weiter gehen.
Ja. Was würdest du denn sagen, wenn du jetzt den Leuten erklären müsstest, worauf muss man sich einstellen? Also wie sieht so ein typischer oder die ersten 2 Wochen so typisch mit Welpe aus?
Worauf muss man sich einstellen? Dass der nicht alleine bleiben kann, das finde ich am wichtigsten. Also du musst immer einen Menschen dafür abstellen, dass der umsorgt und besorgt, versorgt ist, nicht besorgt, versorgt. Wenn das jetzt im Herbst oder im Winter ist, kannst du den ja durchaus auch einen Welpen, wenn der kurz bei dir ist und er nicht völlig hysterisch ist und er das Autofahren schon mit dir gewohnt ist, dann kannst du ja zur Tankstelle fahren und den einmal im Auto lassen oder du kannst dir auch ein Brötchen holen. Aber stell mal vor, du kriegst bei 38 Grad im Schatten, auch schon bei 23 Grad im Schatten, einen Welpen, dann kannst du den ja genau gar nicht im Auto lassen. Also das finde ich, das muss man sich bewusst sein, dass du musst irgendeinen Menschen dafür abstellen. Ne?
Wie sieht es so aus mit so grundsätzlich Alltag? Ich meine, zum Beispiel ist es ja so, man darf ja nicht vergessen, so ein Welpe, wenn der nach Hause kommt, ja, der ist ja frisch getrennt von Geschwistern, auf einmal ist der alleine, der schläft ja auch nicht einfach durch. Also das ist ja, finde ich, auch so eine Sache, wo viele Leute denken, ja, der schläft dann nachts, aber... Ja. Die schlafen ja nicht abends um, keine Ahnung, also jetzt mit meiner gehe ich abends zwar auch nochmal spät raus, aber rein theoretisch würde es der auch reichen, wenn ich um 6 nochmal gehe und dann morgens um 9, so ungefähr. Ja. Aber das ist ja mit einem Welpen utopisch.
Man sagt ja, wenn man das erste Kind kriegt, man soll sich direkt mit hinlegen, wenn das Kind schläft. Das würde ich beim Welpen, glaube ich, machen. Das werde ich nie vergessen, bei meinem ersten Welpen. Als ich den abgeholt habe, der hat dann echt, das war ja Samstag, das ist ja ein großer Welpenabholtag, und dann hat er schon relativ bald geschlafen und dann bin ich halt wie immer spät ins Bett gegangen, aber für ihn war halt um 1 die Nacht vorbei und ich dachte, oh, hätte ich mich um 18 Uhr neben ihn gelegt, dann wäre es nicht so schlimm gewesen. Das würde ich mal empfehlen, dass man einfach seine Zeiten auch mitändert. Aber die sind ja auch unterschiedlich. Gerade das Vermissen von den Geschwistern. Also ich hatte zwar bei meinen Eltern einen Hund als Kind, aber ich habe mein jetziger Hund ist der zweite eigene Hund. Und jetzt habe ich 2 eigene zum Vergleichen, wie die als Welpe waren. Und die waren schon sehr unterschiedlich. Also mein erster Hund, der hat seine Geschwister und seine Mutter sehr vermisst. Der hat wirklich gejault. Und mein Hund jetzt, der kam zu Hause an Und dann habe ich, was intuitiv gemacht, ich habe den Fernseher, der hier nie läuft, den habe ich angemacht, weil bei der Züchterin, immer wenn sie so Videos von dem Hund geschickt hat, lief im Hintergrund irgendwie Traumschiff oder so.
Wie viele Folgen musstest du dir ansehen, bis der Hund geschlafen hat?
Ja, ich bin jetzt im Film. Und das hat wirklich geholfen. Ob es jetzt daran liegt, weiß ich nicht. Aber den ersten Abend lief dieser Fernseher mit Traumschiff und ich weiß nicht, was die Mediathek zu bieten hatte. Und das lief. Er war einfach, okay, hier ist es wie zu Hause.
Ich finde ja immer, man sollte so einen Welpen auch nicht alleine einfach schlafen lassen. Also ich kenne tatsächlich,
ja,
die mich dann fragen und sagen, ja, oh, dann kann ich den ja im Wohnzimmer lassen und sowas. Und sage ich, nee. Also am besten so nah wie möglich. Weil man darf das nicht vergessen, es ist ein Baby.
Ja. Ja.
Der alleine nicht überleben würde. Der braucht dich.
Ja, und das finde ich wirklich schwierig, dass viele, also wenn man einen Hund bekommt, dann fragen die ja nicht nur die Hundetrainerin, sondern auch ganz viele andere Menschen. Und ich habe jetzt schon oft, das ist jetzt kein Tierarzt-Bashing, bitte nicht. Wir haben hier ganz tolle Tierärzte und ich habe hier auch eine, mit der ich zusammenarbeite. So meine ich es nicht. Aber ich habe von vielen Kunden jetzt schon gehört, ja, die Tierärzte meinte, das muss jetzt aber allein schlafen. Da bricht mir das Herz. Und dann frage ich mich, was das soll. Die kommen von ihren Geschwistern, die waren noch nie in ihrem ganzen Leben alleine. Das ist also da, schon beim Zuhören. Das klingt schon so falsch. Und dann, wenn man hinterfragt, wo ist jetzt die Angst, mal abgesehen davon, dass manche das nicht wollen, dass der dann ins Obergeschoss, wenn man ein Haus hat, zum Beispiel mitgeht, ist die Angst, dass man es nie wieder rückgängig machen kann. Und das kann ich auf jeden Fall nehmen, die Angst. Natürlich kannst du deinem Hund später beibringen, wenn du es denn möchtest, dass der alleine schläft, dass der ohne dich schläft. Aber das grenzt ja an soziale Isolationshaft, wenn der nachts alleine schläft als Welpe. Das finde ich ganz furchtbar.
Und ich glaube, also bei uns ist es auch so, dass mein Hund darf auf die Couch und in meinen Single-Zeiten durfte sie auch ins Bett. Sie wurde immer wieder, es tut mir wirklich leid, Lana, aber wieder rausgeschmissen, wenn sie besetzt wurde. Und das war aber, also natürlich stand sie mal dann am ersten, zweiten Tag dann daneben, aber das war auch weder eine riesige Diskussion noch sonst irgendwas.
Ja.
Man muss auch dazu sagen, dass der ihr Bett ein Viskosematratze hat mit Ablagemöglichkeiten für Kopf und was weiß ich.
Natürlich.
Als meins. Nee, aber ich will damit sagen, dass, also ich finde ja persönlich, dass auch ein Hund sowieso eigentlich, also mit Ausnahme der Hunde, die das möchten, aber eigentlich ja auch ein soziales Lebewesen ist und auch nicht immer allein schlafen will und auch nicht sollte, wenn er das nicht möchte. Aber dass man sich darauf einstellt. Und ich kenne auch tatsächlich Leute, die gesagt haben, nee, bei uns geht das nicht mit dem im Schlafzimmer schlafen, weil beispielsweise eine offene Treppe oder was weiß ich. Oder es geht nicht, weil einer, keine Ahnung, irgendwas hat. Und da hatten wir aber tatsächlich dann auch die Lösung gefunden, dass zum Beispiel einfach so in den ersten 3 Monaten haben die dann zum Beispiel auf der Couch geschlafen beim Hund.
Ja.
Und das war dann auch kein Problem. Und dann hat er sich dran gewöhnt.
Die meistgestellteste Frage im Junghundekurs ist bei mir, Jana, darf ich wieder in meinem Bett schlafen? Weil es ganz oft so ist, dass die dann im Wohnzimmer oder im Gästezimmer oder es hatte auch schon eine Kundin eine Matratze 8 Wochen im Flur abends liegen, weil das nicht anders ging. Und ja, dann entscheide ich quasi, wann sie wieder rückenschonend schlafen können.
Ja, aber ich glaube, das ist halt wirklich was, das darf man halt nicht vergessen.
Mm-mm.
Und auch, finde ich auch, die Frage so ein bisschen, ja, wie oft muss ich dann in die Hundeschule gehen, wie oft muss ich das dann machen? Also ich finde, man kann ja mal so mit einer Sache aufräumen, du erziehst deinen Hund nicht einmal am Tag. Du erziehst deinen Hund 24/7. Du trainierst vielleicht mit ihm einmal am Tag, das ist dein Unterschied. Aber erziehen tust du ihn eigentlich den ganzen Tag.
Ja.
Und das finde ich auch so eine Sache, die ganz oft so ein bisschen durcheinander geschmissen wird, Training und Erziehung. Und dass man dann sagt, ja, man geht ja einmal die Woche in die Hundeschule und das reicht ja. Nein, das reicht nicht. 24/7 ist Dauererziehungsprogramm. Und das ist auch ganz oft die Frage so ein bisschen, naja, bis wann denn? Ich finde, das ist sowas, was ich irgendwie ganz gerne sage, die ersten 3 Jahre. Das erste Jahr ist für mich das Hardcore-Erziehungs- und Trainingsjahr und die ersten 3 Jahre ist für mich dann der Zeitraum, wo ich sage, da setzt sich dann alles. Da gehst du von dem, wie rufe ich meinen Hund zu mir, zu wie schaffe ich, dass mein Hund wirklich immer kommt.
Ja.
Das ist dann für mich so das Erste. Und sag ich mal, rechne mal mit 3 Jahren. Danach hat sich das alles etabliert.
Ich habe eine Kundin, die ist jetzt seit Der Hund ist jetzt 9 geworden. Und seit 9 Jahren ist die bei mir. Und nicht, weil sie es nicht gebacken kriegt oder so etwas, sondern weil sie einfach Freude daran hat. Natürlich kommt die jetzt nicht mehr jede Woche wie mit dem Welpen, aber ich biete ja so Trainingsreisen an. Sie kommt jedes Jahr mit nach Bayern, wir trainieren da und für sie ist das ihr Hobby und das ist der Running Gag immer. Sie hat nämlich am Anfang gesagt, ja, das mache ich jetzt, also 5 Stunden, den Block machen wir und dann schaffe ich es alleine. Ja. Und das sagen wir jetzt immer, und schaffst du es jetzt alleine? Und
ja, das aber ich finde das auch wirklich schön und ich bin ja auch so, ich gehöre ja zu den Hundetrainern. Ich finde immer, also ich möchte immer meinen Kunden auch den Raum lassen, es auf eine, in einem gewissen Rahmen natürlich, aber auch irgendwo so zu machen, wie sie es auch machen möchten. Und ich, also damit meine ich jetzt nicht, mach was, was ich dir nicht sage oder sowas, weil zum Beispiel, wenn Kunden zu mir kommen und sagen, ich möchte aber mit der Flexleine arbeiten, dann bringt mir das nicht. Ja, weil dann sage ich halt, dann brauchen wir aber nicht arbeiten, weil dann werden wir das Ergebnis nicht erreichen. Ja. Aber ob jetzt so, also ich habe jetzt zum Beispiel Kunden und die sind beispielsweise, ja, was Konsequenz angeht, nicht ganz so, die nehmen das nicht ganz so genau, aber ich sage denen das, aber letztendlich ist es ja ihre Entscheidung, ob sie das machen möchten und in welchem Rahmen sie dann, sage ich mal, das von ihrem Hund dann auch erwarten und machen und tun und wie auch immer. Und das überlasse ich denen dann auch, aber es ist auch irgendwie dann, finde ich, immer so schön. Ich hatte zum Beispiel einmal Kunden, die sind immer in meine Schule gekommen, in die Gruppenstunde von Welpe über Junghund und was weiß ich, die hat einen Riesenspaß. Der Hund hat wirklich nicht perfekt gehört, wirklich gar nicht. Und es hat sie auch wirklich überhaupt nicht gestört. Und die hatten so einen Spaß am Unterricht. Und ich fand es immer einfach toll. Die sind einfach gekommen. Ja. Die haben Kuchen mitgebracht. Ja. Und ja, meine Lieblingskunden. Und ich bin mir sicher, der Hund hört heute nicht wie eine Eins. Aber sie finden es toll. Und genau das muss es dann sein. Und sie wissen, wie es rein theoretisch geht.
Und du hast eben was Wichtiges gesagt, dass das Training mit, gerade mit dem Welpen, nicht einmal in der Woche sein kann. Ne? Also es funktioniert nicht, wenn die jetzt samstags in die Welpenschule gehen und sonst machen sie nie was. Und da ist immer mein Satz, für mich ist Training das Leben. Und damit meine ich nicht, dass wir alle anderen nichts mehr machen, außer trainieren. Aber für mich ist nicht, jetzt nehme ich mir mal Zeit und übe jetzt mal 10 Minuten Vokabeln, sondern gerade mit dem Welpen ist für mich Training im Alltag. Also die bringen, was wir in der Welpenschule üben oder was wir hier im Podcast besprechen, sollen die bitte in ihr Leben einbauen. Weil wie stressig wäre es denn, wenn man sich die Uhr stellt und sagt, und jetzt übe ich mal 10 Minuten. Und ich finde, das ist sogar eine Beleidigung der Intelligenz der Hunde, wenn man annehmen würde, man muss das in die Reihen, nur in die Reihen konditionieren. Ne? Sondern die stellen sich ja komplett auf unser Leben ein.
Deshalb finde ich, muss man immer eine Differenzierung schaffen zwischen Erziehung und Training. Ja. Weil für mich ist Erziehung, für mich ist Erziehung das, wie gehe ich miteinander um, wie verhalte ich mich Menschen gegenüber, Tieren gegenüber, wie verhalte ich mich im Alltag. Also im Grunde das, wenn man das auf den Menschen jetzt mal bezieht, zu lernen, ich bin freundlich, zu lernen, wie verhalte ich mich, Benimmregeln, Alltagsregeln, man räumt alle Sachen weg, man wartet vielleicht, bis die Leute ausgesprochen haben, man lässt andere ausreden. Das ist Erziehung. Training ist, wenn ich sage, okay, ich lerne jetzt ein neues Programm am Computer, dafür nehme ich mir Zeit. Beim Hund wäre das Pendant so, heute bringe ich meinem Hund mal Rückruf bei oder Sitz oder Platz. Das ist Training, das ist keine Erziehung, das ist Training. Ja. Und dafür nehme ich mir Zeit. Und das muss ich auch nicht 24/7 machen, da wäre der Hund völlig fertig. Ja. Sondern da sage ich, okay, keine Ahnung, 2-mal am Tag 10 Minuten, dann wird er trainiert. Aber das ist keine Erziehung. Und das, finde ich, fehlt ganz oft in den Hunde- und auch in den Welpenschulen, weil da ganz, ganz oft der Fokus auf dem Training liegt, aber nie auf der Erziehung.
Ja, das stimmt. Ja, das hast du schön gesagt. Damit gehen wir jetzt in die Welt raus.
Kriege ich jetzt ein Sternchen in mein Hausaufgabenheft. Und das finde ich halt wirklich schade. Also das ist doch das, was ich versuche, Leuten in meiner Welpenschule oder auch Junghundeschule viel mitzugeben. Dieses, wir machen manchmal Trainingseinheiten, wo wir gar nicht Sitz und Platz trainieren oder ähnliches. Klar machen wir das auch, ist ja auch für den Alltag wichtig, auch so mal Stopp oder sowas. Aber zum Beispiel, wir haben mal ein Viereck aufgebaut und haben trainiert, dass wir den Welpen rausschicken und wieder reinholen. Und das ohne Kommandos. Und zwar nur mit Körpersprache.
Ja, mega.
Und das ist Sachen wie, das finde ich, gibt so eine Grundlage. Wie kommuniziere ich eigentlich mit meinem Hund?
Ja.
Das finde ich viel wertvoller. Oder zum Beispiel, dass der Hund mal lernt, okay, 2 spielen, einer guckt zu.
Ja,
total. Sich zurückhalten lernen. Ja. Aber fehlt ganz viel. Warum fehlt das in den Hundeschulen? Geht das unter oder ist es den Leuten zu kompliziert?
Also ich mache bei in meinen Welpenkursen immer, aber eigentlich auch in den anderen Gruppenstunden, kurzes, wie so ein Team-Out, dass man, ich nenne es Hunde-Yoga, also da stellen wir den Fuß auf die Leine, wenn sie eine Leine dran haben, die Hunde, und dann sollen die erstmal lernen, dass sie nicht dran sind. Und ich glaube, dass das, um die Frage zu beantworten, warum wird das nicht überall gemacht, das ist wollen, mit diesem Wunsch kommen, glaube ich, die Menschen nicht in eine Hundeschule. Und wenn einem das als Trainer aus irgendwelchen Gründen nicht bewusst ist, wie wichtig das ist, dann geht das unter, weil die Menschen kommen ja erstmal in eine Welpenschule, weil sie Halligalli sehen wollen. Also die wollen sehen, wie der Hund spielt, und sie wollen Fortschritte sehen. Also sie wollen sehen, dass man Sitz bleibt macht und sie können sich 84 Meter schon entfernen. Und das Wichtigste finde ich aber, deshalb beginne ich damit mit diesem Hunde-Yoga, dass wir uns unterhalten und die Hunde machen gar nichts. Also sie können alles machen, aber wir beachten es nicht und sie bleiben bei uns. Also eben nicht Sitz sagen, weil sonst wärst du damit beschäftigt, während der Unterhaltung ständig auf den Hund zu achten. Und da merke ich ganz oft, wie schwer den Menschen das fällt. Ich habe gerade einen Welpenkurs, die nenne ich meine Strebergang. So stehen sie auch in meinem Kalender. Die sind super. Und das hat so eine Magie, dieser Kursus, weil von Anfang an waren alle 5 Teilnehmer total bereit. Also als wenn sie so gemerkt haben, alles klar, das ist hier wichtig. Und sonst habe ich immer 1 oder 2, was ja nicht schlimm ist, aber denen ich das wirklich, dafür bin ich ja auch da, aber nochmal sehr erklären muss, und warum wir das jetzt machen, weil die sagen, nee, wir wollen jetzt aber hier gleich aktiv sein. Nur gerade die haben dann oft so einen Hund, der nach eine halbe Minute sich fast zu Tode bellt im Frust, weil er das eben bisher nicht gelernt hat, mal nicht dran zu sein.
Ich finde das so toll, und ich hatte damit auch als Trainer am Anfang total Schwierigkeiten gehabt, weil ich oft das Gefühl hatte, ich mache zu wenig. Ich muss denen viel mehr bieten. Mittlerweile haben wir Unterrichtsstunden, nicht mit den Welpen, aber mit den, wobei mit Welpen haben wir es auch schon ein bisschen gemacht, aber vor allem mit den Junghunden. Wir haben manchmal Stunden, vor allem im Sommer, da machen wir nichts. Da treffen wir uns, da bringe ich Meditationsmusik mit, dann setzen wir uns auf die Wiese, alle zusammen, die Hunde sollen sich hinlegen.
Ja.
Dann trainieren wir, dass die Halter runterfahren, also durch so ein bisschen wie so, ja, Richtung Meditation, aber dass ich halt so ein bisschen, ne, Augen schließen, atmen lernen und den Hund ignorieren lernen, egal wie der um einen rumspringt. Und am Anfang habe ich gedacht, oh Gott, jetzt sitze ich hier als Trainer und die machen ja eigentlich gar nichts. Und aber nicht nichts. Und das ist so schön zu sehen, wenn du auf einmal dann die Hunde hast, die völlig überdreht sind, wenn andere Hunde da sind, und auf einmal legen sie sich hin und schlafen.
Ja, schön, richtig gut.
Und da denke ich mir manchmal, das fehlt irgendwie manchmal in Welpenschulen. Das finde ich wichtig, darauf zu achten. Was würdest du denn sagen, so, was sind so Verhaltensweisen, wo die meisten Ersthundebesitzer, die sich jetzt so einen Welpen holen, sagen, damit habe ich gar nicht gerechnet und da wäre ich gern drauf vorbereitet gewesen?
Dass die Hunde gerne abends aufdrehen, das ist oft etwas, womit die Menschen nicht rechnen. Also diese drolligen 5 Minuten, so wenn die Tagesschau beginnt und die Menschheit sich aufs Sofa bettet, dann drehen ja 90% der Welpen am Rad. Und ich sage dann immer so salopp zu den Kunden, weil sie denken, dass die Menschen einen Schlaganfall plötzlich erlitten haben, weil es die einzige Zeit am Tag ist, wo der Mensch stur vielleicht geradeaus auf den Fernseher guckt oder einfach nichts macht. Die erleben ja alle uns als Menschen wuselig, ne? Wir sind ja überall und nirgends am Tag. Und wenn wir uns Ruhe betten, dann drehen die meisten Welpen frei. Das ist etwas, was mir oft berichtet wird, womit sie nicht gerechnet haben, ja.
Ist es so, dass du in deinem Buch auch Tipps gibst für die Leute, was man da am besten macht und wie man damit am besten umgeht?
Ja. Das gehört bei dem zweiten Buch, warum macht er das, auch zu den Top 10 Problemen oder Fällen, die man mit einem Welpen hat. Genau, da gebe ich Tipps. Und ein Tipp wäre jetzt, dass man dem vorkommt und zum Beispiel, wenn man weiß, ich setze mich gegen 20 Uhr aufs Sofa, dass man natürlich alle Bedürfnisse des Hundes vorher erledigt, füttern und rausgehen, pischern und so weiter. Aber ich empfehle immer meinen Schnüffelteppich. Ich weiß nicht, wie ich diese Welpenzeit ohne meinen geliebten Schnüffelteppich überlebt hätte, und dass man dem Hund da 10 Trockenfutterstücke reinpackt, und jetzt kommt der Tipp, dass man ihn dabei anleint, und davor scheuen sich die meisten Menschen, also jetzt nicht wie am Marterpfahl, ne? Jetzt nicht festketten, sondern am Geschirr und eine kurze Leine, und dass er dann, wenn er fertig gefressen hat, nicht direkt durchs Wohnzimmer touren, sondern einfach merkt, okay, es geht gerade nicht, und dann finden sie oft einfach in die Ruhe. Wenn sie erstmal nicht die Gelegenheit haben, freizudrehen oder zu gucken, geht hier noch was? Was passiert, wenn ich 4 Runden durchs Wohnzimmer renne? Das wäre zum Beispiel ein Tipp.
Ja, finde ich gut. Und ich glaube, das ist, wie du sagst, das habe ich auch öfters schon, dass sie sagen, ja, was mache ich denn, wenn der Hund so auftritt? Und ich finde es auch nicht schlimm, auch mal dem Hund so, man darf ja nicht vergessen, der muss ja auch lernen, mit seinen Emotionen und seinem Frust und seinem, was mache ich denn jetzt, umzugehen und dem Hund schon ein bisschen das auch, ja, ich weiß nicht, so ein bisschen Raum zu geben, zu sagen, okay, ich registriere das, dass du das gerade hast und du das brauchst. Und ihm einfach zu zeigen, du darfst dich jetzt entspannen, du darfst runterfahren und auch mit einer gewissen Geduld reinzugehen.
Ja. Und ich glaube, aber auch mal zeigen, du darfst auch mal freidrehen. Also wenn man den Moment verpasst hat, jeder Welpe rennt ja mal durchs Wohnzimmer. Und mein Satz ist dann immer, solange nicht eine Erbvase zu Bruch geht, würde ich kurz weggucken, 10 Sekunden. Weil oft gibt sich das ja von selbst. Aber wenn der Mensch erst mal sagt, aus, nein, pfui, und komm mal her, und oh Gott, der Hund dreht durch, dann pusht man das ja. Also erst langsam bis 10 ist dann auch mein Tipp. Und was sich da noch nicht erledigt hat, da muss ich dann vielleicht eingreifen. Aber manchmal regelt sich das auch so von selbst.
Auch wichtiges Thema, finde ich, kommt auch mal wieder vor, wie lange gehe ich mit meinem Welpen spazieren? Hab ja da so die, also ich sage immer den Leuten, das ist ein Welpe, brauchst nicht spazieren gehen, nimm ihn, setz dich auch draußen auf eine Wiese, 10 Minuten, das, also oder eine Viertelstunde oder wie auch immer, das reicht. Außerdem, abgesehen davon, tolle Übung, kannst du da mit deinem Hund auch einfach mal üben, draußen sich zu entspannen.
Ja.
Ist aber oft gefragt, vor allem, und ich finde es ja auch schwierig, dieses, ne, pro Monat, und der Hund entwickelt sich ja auch. Ja. Und ich habe alles schon erlebt, von ich gehe mit meinem 10 Wochen alten Welpen schon eine Stunde draußen spazieren, bis zu, der Tierarzt hat gesagt, ich darf mit meinem 6 Monate alten Junghund immer noch nicht länger als eine Viertelstunde draußen sein. Ja, und das ist ja beides ein Extrem, was nicht geht, was nicht gut ist. Und man sollte sich wahrscheinlich ein bisschen anpassen. Aber was ist da so dein Leitfaden? Was würdest du da so empfehlen?
Wir haben ja in der letzten Podcast-Folge schon besprochen, dass ich mich frage, welcher Mensch hat denn diesen Spaziergang erfunden? Welcher Mensch? Wer soll sich bitte bei mir melden? Spaziergang mit Hund. Ich verstehe es nicht. Und da ist auch die Antwort beim Welpen, wie du es gesagt hast, dass man nicht zwingend spazieren gehen muss. Nur man ist ja manchmal ratlos, weil es ja von Hund zu Hund unterschiedlich ist. Du hast energiegeladene Hunde und du hast etwas trägere Hunde. Und da ist vielleicht erstmal der pauschale Hinweis, du kannst einen energiegeladenen Hund nicht mit einem Spaziergang müde machen. Also da sind wir kurz bei Social Media, da sieht man ja manchmal Videos oder Fotos, wo Menschen posten, oh, mein Hund ist jetzt müde oder glücklich. Und man sieht Hunde, die kurz vor dem Kreislaufkollaps sind. Das kann ja nicht das Ziel sein, dass du einen Welpen oder auch jeden erwachsenen Hund so kaputt spazier gehst, dass er körperlich am Rande seiner Kräfte ist. Also das ist schon mal nicht das Ziel und vielleicht auch mal eine Erleichterung. Du wirst beim Welpen nicht den Zustand erreichen, dass du mit dem rausgehst und er dann irgendwann umfällt. Also wenn es so ist, dann hast du was richtig falsch gemacht, aber du wirst nicht den Zustand erreichen, dass er auf einmal kaputt ist körperlich. Ich finde es wichtig zu unterscheiden, dass man auch den Druck für die Halter wegnimmt, dass man etwas nicht darf. Weil oft hören die dann, oh Gott, die machen sich ja richtige Excel-Tabellen, 5 Minuten pro Lebensmonat. Jetzt ist der Hund aber 14 Wochen. Was bedeutet das? 10,5 und 30 Sekunden. Das zum Beispiel bin ich wieder mit meinem Kinderthema hier, weil ich viele Kunden mit kleinen Kindern und Welpen habe. Wenn die zum Beispiel berichten, ja, aber ich muss dieses Kind zu Fuß zum Kindergarten bringen, dann ist meine Antwort, natürlich kann der Welpe da mit, weil er kann ja nicht nach Hause, dann pack ihn halt in den Bollerwagen und schieb los. Das ist ja erlaubt, ne? Also der kann ja im wachen Zustand Eindrücke sammeln. Aber ich finde schon, dass man da berücksichtigen sollte, solange sich diese Wachstumsfugen noch nicht geschlossen haben, ist ja auch unterschiedlich. Also ich würde das erste halbe Jahr jetzt nicht mit einer Stechuhr daneben sitzen, aber 5 Minuten pro Lebensmonat kontinuierliche Bewegung finde ich wichtig, dass man sich daran hält, dass es jetzt nicht ewig überschritten wird. Zum Beispiel ist doch auch ein guter Punkt, wenn man jetzt sagt, geh nicht mit dem Hund spazieren, dass man es aber gleichermaßen nicht den Welpen jetzt eine Dreiviertelstunde mit dem Artgenossen spielen lässt, weil das ist immer die kontinuierlich gleiche Bewegung. Da haben die jetzt nicht morgen Hüftschaden, aber gesund ist es nicht. Also an diese 5 Minuten pro Lebensmonat im ersten halben Jahr grundsätzlich sich zu orientieren, finde ich nicht verkehrt. Aber dann zu gucken, wie kriege ich denn meinen Hund artgerecht und angemessen müde, weil wir wollen ja, dass der jetzt nicht komatös ist, sondern aber einfach zufrieden müde. Und da bin ich ja wieder bei meinem Schnüffelteppich, bei einer Futtersuche zum Beispiel draußen, die man machen kann mit dem Welpen. Genau.
Ja, gerade als du erzählt hast, habe ich so, oh, das muss ich noch. Gerade so viele Sachen, die aufgeploppt sind. Also, fangen wir mal an. Ich glaube, das finde ich auch nochmal eine wichtige Sache, was du gerade mit dem Bollerwagen gesagt hast. Das darf man auch nicht vergessen. Du redest ja die ganze Zeit davon, wenn du sagst 5 Minuten, dann reden wir von einer kontinuierlichen Bewegung, ja, wo der Hund mitkommen muss. Das heißt, wir reden von einem standardmäßigen Gassi-Gehen. Also ich gehe und der Hund läuft hinterher. Ja. So, davon reden wir, wenn wir von den 5 Minuten reden. Punkt 2, mein Welpe ist einfach ja noch nicht so in einem körperlichen Zustand, dass er diese Strecke hinter sich bringen kann. Das heißt ja aber nicht, dass ich mir meinen Welpen nicht nehmen kann. Ich nehme ihn auf den Arm, trage ihn ins Feld und setze mich eine Viertelstunde mit dem einfach auf eine Wiese. Ja? Ja. Oder eine halbe Stunde von mir aus auch. Aber da muss er ja nicht körperlich mithalten und eine gleichbleibende Bewegung hinter sich bringen. Und trotzdem kann ich ihn dadurch müde bringen. Und im Idealfall setzt er sich mit mir auf die Wiese und schläft da vielleicht auch. Ja, das ist eine prima Übung.
Ja.
Und man darf auch nicht vergessen, ich mache meinen Hund auch müde, wenn ich ihn in den Bollerwagen setze, weil diese ganzen Reize, diese ganzen Eindrücke, die ich da sammle, sind anstrengend, auch wenn der Hund sich dabei nicht bewegt.
Ja.
Und ich glaube, das ist ja auch so ein Punkt, dieses, muss ich mit meinem Welpen überhaupt Gassi gehen, wenn der Welpe soll ja auch Sachen kennenlernen, der soll ja dabei sein, aber er muss ja nicht die ganze Zeit laufen.
Ja, nee, genau.
Also, ne?
Ja.
Und da finde ich auch immer für meine Kunden immer einen guten Anhaltspunkt zu sagen, schaut euch an, wie der Hund nach dem Ausflug ist. Egal, ob es jetzt ein Gassi gehen war oder ein im Bollerwagen sitzen war oder ein bei Freunden zu Besuch war. Ja. Wenn der danach, und da sind wir wieder beim Thema Lernen die Hundesprache kennen, total aufdreht zum Beispiel und total schwer Ruhe findet oder total am Hecheln ist und Stresssignale zeigt, dann war es zu viel, egal was ihr gemacht habt.
Ja.
So, das war jetzt alles, was ich aufdröseln musste.
Sehr gut. Und vielleicht noch kurz ergänzend auch wieder als Entlastung für die Menschen, wenn die zum Beispiel eine Restaurantübung machen und mit dem Welpen in ein Café oder Eisdiele oder wirklich in ein Lokal gehen und da vielleicht sogar eine Stunde bleiben und der sogar ruht, der Welpe, dass man dann nicht den innerlichen Antrieb hat, aber jetzt muss ich schon noch 20 Minuten mit dem gehen. Also wenn der seine Geschäfte verrichtet hat, dann kann der auch zu Hause einfach so rumdümpeln, weil eben das alleine auch ja schon anstrengend ist. Wie du sagst, die Eindrücke verknusen muss er erstmal. Sagt man das bei euch auch? Also bei uns im Norden sagt man verknusen. Ja.
Haben wir tatsächlich
sacken lassen.
Genau, sacken lassen, ja, bearbeiten. Das ist aber auch dieses, man möchte es ja dann richtig machen.
Ja.
Und ich glaube, das ist so dieses Überambitionierte, was auch nach hinten losgehen kann. Manchmal ist weniger tatsächlich einfach mehr.
Das ist einfach
so.
Ja, das stimmt.
Was würdest du denn sagen, welche Fragen sollte man sich denn stellen, bevor man die Entscheidung trifft, sich einen Welpen zu holen? Also worüber sollte man sich klar werden? Welche Fragen sollte man mit Ja beantworten, bevor man den Schritt geht?
Da ist mein Vermieter mit einem Hund einverstanden. Auch wenn die deutsche Rechtsprechung vielleicht sagt, es darf einem nicht mehr verwehrt werden. Das ist mal so ein Punkt auf gut Glück. Das habe ich auch schon von Kunden erlebt, dass da eine böse Überraschung kam. Also wirklich so banal. Ich finde, so banal können die Fragen gar nicht sein, die man sich stellen kann. Das ist ein Punkt, dann bin ich bereit, die nächsten 15 Jahre nur noch nach Dänemark oder Österreich zu fahren, wenn der Hund mitkommen soll? Oder bin ich der Typ für Fernostreisen? Dann muss eben geklärt sein, wo gebe ich den Hund hin?
Ich möchte das erweitern, auch nach Frankreich und Schweden und Norwegen. Reichen wir es mal auf den Umkreis, den man mit einem Auto gut erreichen kann.
Na gut. Das aus mir spricht die frühkindliche Erfahrung, dass ein Hund bei uns einzog und meine Eltern gesagt haben, wenn wir in Urlaub fahren oder fliegen, dann kommt der Hund in eine, also Hutas gab es damals noch nicht, aber irgendwie in eine Hundebetreuung. Und er war da und niemand aus der Familie brachte es übers Herz, ohne diesen Hund in Urlaub zu fahren. Und wir sind halt nur noch nach Österreich und Dänemark gefahren. Es waren sehr schöne Urlaube, aber so kam diese Aufzählung. Genau.
Wir verstehen, was du damit sagen wolltest.
Ja. Genau, also einfach eine Urlaubsbetreuung und eine Frage, wer nimmt den Hund, wenn man selbst krank ist? Also wenn man jetzt von einem Welpen ausgeht, du wirst es selber kennen, wenn man einen erwachsenen Hund hat, wenn man irgendwie mal eine Erkältung hat, dann nimmt der Hund das, glaube ich, dankbar an und sagt, okay, wir...
Geil, Betttag!
Ja, genau, 5 Tage ins Bett und sie lässt mich nur noch raus, wenn ich muss. Das machen die ja wirklich gut mit, aber so ein Welpe, ja, was soll der machen, wenn du nicht kannst? Also das ist vielleicht eine banale Frage, aber es ist ja berechtigt. Oder du kannst ja auch, wenn der Welpe kurz da ist, das Bein brechen und kannst aber auch in einer Partnerschaft sein, der Partner muss aber arbeiten. Also einfach ein Ausweg. Das ist ja, und ich bin der positivste Mensch unter der Sonne, aber realistisch bin ich auch. Also das sollte man sich überlegen, wo denn mit dem Hund hin, wenn du mal verhindert bist. Dann ist der Kostenfaktor, weil die Frage ist ja auch, was braucht vielleicht so ein Hund in der Erstausstattung? Da kann ich ja Abstriche machen. Aber ein Hund wird auch mal krank und es ist ja, du musst jetzt nicht, wer weiß, wie viele Tausende auf der hohen Kante haben. Aber es muss ja schon sein, dass egal wie viele Tierarztbesuche du im ersten Lebensjahr mit dem Hund hast, dass es nicht dich gleich in eine Krise stürzt. Ne? Das muss man ja auch schon sich bewusst machen. Und, was wir im letzten Podcast schon hatten, da hatte ich gesagt, was Nachbarn für Hunde haben. Ich finde es auch ganz gut ganz wichtig zu bedenken, was haben eigentlich deine Freunde für Hunde? Oder haben die alle 48 Katzen und ihr seid aber immer bei denen in der Wohnung oder im Haus? Solche Fragen. Also vielleicht gar nicht als erstes, wie bringe ich dem Hund Sitz bei, sondern einfach so Umfeldfragen.
Mhm. Ja, und ich glaube, also das, was du gesagt hast mit der Betreuung, ich glaube, das ist wirklich so ein Punkt. Ich hatte letztens einen Bänderriss. Und da war halt auch nicht viel mit Spazierengehen und sowas. Und mit Junghund ist das ja dann wirklich, also schwierig. Da war ich echt froh, dass meine 15-jährige Dame dann neben mir lag, die dann gesagt hat, du, hey, kein Problem. gehen wir halt nur 5 Minuten, das passt schon, das schaffe ich. Ja, ich glaube, das ist wirklich was man aber generell, unabhängig jetzt davon, ob Welpe oder erwachsener Hund,
sich immer
überlegen sollte.
Ja, natürlich, ja.
Ja, ich glaube, und das ist jetzt, finde ich so, es ist jetzt keine spezielle Welpenfrage, aber es ist ja wirklich so, dass der Welpe nicht selten als Junghund dann abgegeben wird. Das heißt, ich hole mir den süßen Hund, ich hole mir den Welpen, dann ist das alles ganz putzig und dann wird es anstrengend. Und ich glaube, das ist auch eine Sache, da würde ich, glaube ich, auch gerne noch mal so kurz drüber sprechen, auch wenn es nicht explizit der Welpe ist, aber dieses, was passiert eigentlich mit so einem Welpen? Und am Anfang ist der ganz putzig und süß. Mhm. Und dann wird vielleicht noch, ach, guck mal, der beißt mir in Pullover und der beißt mir in die Hand. Und ach, wie süß ist das denn? Der hört damit schon von alleine auf. Und dann auf einmal ist das nicht mehr lustig, weil der Welpe mittlerweile jetzt schon, naja, sagen wir mal, die Hälfte seiner Körpergröße erreicht hat und das Beißen vielleicht jetzt ein bisschen fester wird und so weiter.
Da sprichst du aber einen total wichtigen Punkt an, bei dem ich halte mich für einen sehr toleranten Menschen. Da ist meine Toleranz wirklich ziemlich eng gesteckt. Ich habe auch, also das ist nicht oft, aber vielleicht 2-mal in den letzten 15 Jahren habe ich Kunden empfohlen, den Hund abzugeben, weil das passte aus verschiedenen Gründen nicht. Und es gibt, ich finde, da muss man unterscheiden. Ich finde es eine sehr mutige Entscheidung, die zu treffen. Und wenn sie eben nicht so lapidar dahingesagt ist oder es ist mir zu anstrengend, da hört meine Toleranz, ist wirklich zu Ende. Aber wenn man wirklich merkt, sowohl die Lebensqualität des Hundes als auch von einem selbst würde jetzt die nächsten 15 Jahre extrem leiden, dann ist das eine unter Umständen ja auch sehr verantwortungsvolle Entscheidung, den Hund abzugeben. Aber zum Beispiel bei mir im Bekanntenkreis, das war jetzt keine enge Freundin, aber im Bekanntenkreis, da ist eine Bekanntschaft dadurch zerbrochen, weil ich dachte, ich werde verrückt. Die ist alleinerziehend gewesen mit einem Kind, welches eingeschult wurde und dann hat sie sich den Welpen geholt. Und sie hat mich immer gefragt, sie würde so gern Hund haben und ich habe ihr davon abgeraten. Weil kennst du es auch, es gibt so Menschen, die sind einfach keine Hundemenschen. Ne? Also die, weißt du so, dann habe ich mal gesehen, wenn ich irgendwie den Kot meines Hundes aufgesammelt habe auf dem Spaziergang, da wollte sie schon nicht mehr werden. Dachte ich, aha, aha, aha. Naja, und bei ihr waren das halt so Gründe. Alles, was ich vorher gesagt habe, ist halt eingetreten. Das Kind wurde eingeschult, das hat natürlich total andere Bedürfnisse dann gerade und braucht seine Mutter genauso wie dieser Welpe und sie kann sich nicht zerreißen. Und dann nach 12 Wochen zu sagen, der Hund ist einfach über und es ist nicht so einfach, wie ich es mir vorgestellt habe, das finde ich nicht gut. Und das finde ich wirklich, das muss man sich vorher überlegen. Und deshalb eben auch der Punkt, passt das in, nicht nur in das Leben der Freunde, sondern in das eigene Leben. Also es ist doch sehr verantwortungsbewusst, wenn man sagt, die Kinderplanung zum Beispiel ist noch nicht ganz abgeschlossen, dass man sagt, ich warte mal kurz und hole mir jetzt nicht den Hund dazu, obwohl es gerade meine Bedürfnisse befriedigen würde. Aber man muss sich ja bewusst sein, wenn das nur ein Jahr lang hält, dass es dann dem Hund ungerecht gegenüber wäre.
Ja, und ich glaube, man sollte vielleicht auch darauf achten, dass...
Voll der Psycho-Podcast hier, voll die tiefgreifenden Fragen hier.
Wir sollten einen Therapeuten noch dazu holen, der das Ganze noch analysiert. Ja, ich glaube, das finde ich aber vielleicht auch nochmal eine gute Sache für Welpen, damit eben genau das nicht passiert, damit genau das nicht entsteht, dass du dann zum Schluss da stehst und sagst, oh... Regeln von Anfang an sich überlegen, zu sagen, das darf er nicht, das darf er und die direkt durchziehen. Auch wenn der süß ist, auch wenn das jetzt noch süß aussieht, fordere ein, dass der Hund respektvoll mit dir umgeht und einen respektvollen Umgang mit dir hat, einen respektvollen Abstand hält in bestimmten Situationen, zum Beispiel wenn du Essen in der Hand hast und ähnliches. Fordere es ein, solange die noch klein und beeindruckbar sind und warte nicht, bis du den pubertierenden Hund hast, der dann sagt, ey, ich durfte das doch die ganze Zeit und du fandst das doch mal süß, dass ich dir das Brot aus der Hand geklaut habe und so.
Ja.
Und das, finde ich, ist so mit eine Sache, die ich finde, die ich noch den Leuten einfach mitgeben möchte. Lasst eurem Welpen die Sachen nicht durchgehen, nur weil er dabei süß aussieht.
Ja. Hast du das manchmal auch in der Welpengruppe, dass du schon siehst, das wird in die andere, in die verkehrte Richtung laufen und der Mensch hat noch so Herzchen in den Augen und du musst so die Waage finden, zu sagen, dass du eben nicht als Spielverderber dastehst. Aber sowas habe ich aktuell, wo ich sage, der ist noch süß, ja, aber ich sehe, der kann gar nicht mit Frust umgehen. Und das ist ja, glaube ich, das Schwierige, dass die hinten raus nicht wissen, was daraus entsteht, weil die Pubertät ist halt schneller da, als man gucken kann. Ne?
Ja, habe ich. Also ich hatte jetzt tatsächlich bei der Gründung meiner jetzigen Welpengruppe, die jetzt mittlerweile als Junghundegruppe, die älteste ist jetzt ein Jahr, da hatte ich ganz am Anfang, dass eine weitere Person dazu kam. Sowas hatte ich auch noch nicht erlebt. Die kam dazu in die Gruppe mit einer Flexileine und es war halt noch recht kalt. Also hatte ich gesagt, ne, bei den kleinen Zwergen bringt euch eine Decke mit, weil wir werden auch vor allem in der ersten Stunde werden wir so ein paar Sachen besprechen und sowas. Und damit die halt nicht so frieren, bringt einfach was Warmes mit, wo die sich draufsetzen können, dass die nicht auf dem kalten Boden sitzen.
Ja.
Und die kam halt mit so einem Handtuch und eine Flexileine und wir waren so in der ersten Runde und fingen so an, so mal ein paar Dinge zu sprechen und sich mal vorzustellen und sowas und ich frage auch immer nach Zielen am Anfang in der Stunde, was möchtet ihr erreichen, was ist eure Erwartung an diese Gruppe und so weiter, was ist euch wichtig und die hatten auch schon gesagt, ja, unser vorheriger Hund, der hat gar nicht gehört und der hat total in der Leine gezogen und so. Und dann ging es halt darum, dass ich ja auch in der ersten Stunde dann auch mal sage, was so mitgebracht wird. Und da ging es auch um das Thema Schleppleine, Halsband, Geschirr, kurze Leine, ne? So, was brauchen wir wann? Und dann ging es um das Thema Flexileine. Es war halt die ganze Zeit so, dass sie gesagt haben, nee, sie möchten das aber mit der Flexileine. Und sie hatten einen sehr, sehr kleinen Hund, der, seien wir ehrlich, hätten sie einmal auf den Knopf gedrückt, mit der Leine weggeflogen wäre. Und der hatte so einen Zug auf der Leine und dann habe ich halt nochmal, weil ich bin ja entspannt, ich habe das dann ganz ausführlich erklärt, wieso das nicht funktioniert und dass wir so nicht trainieren können und dass sie dann halt keinen, also was einfach auch vor allem Rückruftraining und sowas, mit der Flexileine brauchen wir das gar nicht machen. Und die wollten das partout nicht und dann haben sie gesagt, nee, sie möchten das nicht und sie möchten auch nicht, dass der Hund jetzt auf dem Boden sitzt und sie möchten auch nicht, dass der Hund mit den anderen Hunden spielt, weil das ist alle, die sind alle viel zu groß und es funktioniert so nicht und man muss dazu sagen, dieser kleine Hund, ich glaube, meine, die hat einen Dackel, ich bin mir gerade nicht mehr so sicher, der war selbstbewusst en masse, der war ein paar Wochen alt erst und meine Güte, der stand schon in der Leine, hat gesagt, ja, kommt her, ne, so.
Ja.
Und ich sagte, das wird lustig. Die haben dann aber sich so sehr auch geweigert, irgendwas umzusetzen von dem, was ich gesagt habe, dass die dann auch mitten in der Stunde gegangen sind, weil sie gesagt haben, ihrem Hund wäre kalt und der möchte das gar nicht. Und da weiß ich dann schon, okay, da hätte ich auch gar nicht mitarbeiten können, beziehungsweise ich hätte es auch nicht gewollt, weil ich möchte in meiner Hundeschule ja auch irgendwo ein Ergebnis auch bieten können. Und wenn ich jemanden habe, der einfach partout sagt, ich möchte nicht so arbeiten, wie du arbeitest, dann möchte ich auch nicht mit der Person arbeiten, weil dann gehen die zum Schluss raus und sind unzufrieden, sagen, ja, wir haben das ja gar nicht erreicht und der Hund
ist
nicht.
Ja.
Und dann fällt das ja auf mich zurück und dann kann ich das auch nicht vertreten. Aber so habe ich das jetzt tatsächlich auch schon erlebt.
Ja.
Fassen wir mal zusammen, vielleicht nochmal so, was sind Dinge, die man, wenn man sich für einen Welpen entscheidet, sich klar machen muss, dass es auf einen zukommt, damit es nicht zu bösen Überraschungen kommt. Vielleicht nochmal so zusammenfassend.
Was einem klar sein muss, also weniger Zeit für sich selbst. Darüber haben wir noch gar nicht gesprochen. Wir haben nur kurz über
Duschen. Dann kommen wir noch gar nicht zum Abschluss. Machen wir das Fass auf.
Das hören Sie in der nächsten Folge. Also, dass man die, sagen wir mal, es gibt, ich weiß gar nicht mehr, in welchem Land das ist, es gibt Elternzeit für Hundemenschen. Ich weiß gar nicht, das finde ich mal bis zum nächsten Podcast raus, in welchem Land das ist. Das wäre ja gar nicht so falsch, wenn man 4 Wochen Zeit hätte, diesen Hund ankommen zu lassen. Also fassen wir mal zusammen, dass einem bewusst sein muss, sagen wir, die ersten 4 Wochen hat man kein eigenes Leben mehr. Man hat einen Schatten. Man muss jemanden abstellen, immer, der diesen Welpen umsorgt und auf ihn aufpasst. Und man muss bereit sein oder sich bewusst sein, dass die Hundeschule nicht nur 3-mal umfasst und dass die Hundeschule vielleicht auch mal ein ganzes Jahr in den eigenen Kalender gehört und sie sogar Spaß machen kann. Und dass man sich nicht nur einmal in der Woche trifft und da die Vokabeln trainiert, sondern dass man einfach bereit ist, sein Leben so umzustellen, dass man im Alltag einfach die Erziehung des Hundes übernimmt. Da muss auch, und da kommt ja oft die Frage, ob ein Hund eine Bezugsperson braucht. Das finde ich nicht, aber in Wirklichkeit ergibt sich das ja sowieso als Familie, dass einer die Haupt-Care-Arbeit sozusagen übernimmt. Ne? Natürlich kann jeder in der Familie, oder sollte es ja, jeder in der Familie, wenn zum Beispiel Sofa tabu ist, zu dem Hund sagen, nee, ich möchte nicht, dass man aufs Sofa geht. Ne? Genau. Was fällt dir noch ein, zusammenfassend?
Lerne die Hundesprache und lerne einzuschätzen, ob dein Hund im Stress ist oder nicht. Nur so kannst du richtig einschätzen, wie viel für ihn zu viel ist und wie viel er vertragen kann.
Ja.
Das wäre für mich noch ein Punkt. Dann Thema Schlafen und Zeitaufwand, dass Erziehung den ganzen Tag beansprucht und dass der Hund einfach am Anfang dich braucht, um auch zu schlafen und dass man sich diese Zeit einfach auch nehmen muss.
Ja. Und dass man die Spaziergänge nicht braucht, aber den Hund auch, und das finde ich auch wichtig, nicht schonen sollte, dass man die einfach in die normalen Erledigungen mit einbindet, aber angepasst ans Alter. Das ist immer so mein Beispiel, wenn man irgendwie Kinder hat und die spielen am Wochenende Fußball und man steht da 90 Minuten sonst am kleinen Feld, dass man da jetzt vielleicht nur 10 Minuten mit dem Welpen steht, aber es den einfach einbindet. Ne? Schonen ist da die falsche Herangehensweise. Angepasst. Einfach.
Schon und überfordern. Das ist immer das gesunde Mittelmaß, was der Hund braucht, weil er muss es ja auch kennenlernen und er muss es ja auch erleben, aber so, dass es für ihn noch bewältigbar ist.
Was wir eben noch angerissen haben, dass das eigene Leben, haben wir ja so flapsig gesagt, dann eingeschränkt, aber dass man eben bereit ist, dass, als wir eben die ernsteren Töne mit Abgeben vom Hund angeschlagen haben, ich finde, man muss bereit sein, oder ein muss bereit sein, sind die Leute, aber man muss bewusst sein, dass manches in dem ersten Lebensjahr mit dem Hund einfach nicht geht. Egal wie fleißig man ist oder egal wie toll der Hund ist, der kann ja ganz vieles noch nicht leisten. Ne? Der kann jetzt nicht alles mitmachen, was man sonst macht, und dass man da einfach bereit ist und nicht sagt, das muss der jetzt können, weil es kann er eben nicht. Und wenn man das durchzieht, dann hat man doch hinten raus einfach 15 bis 20 wunderbare Jahre. Und da schränkt man sich ja dann nur wenig ein. Aber ein Jahr muss man ein bisschen seine eigenen Bedürfnisse unterordnen.
Und dass man vielleicht die Pubertät Genauso wie die Welpenzeit, weil Welpenzeit ist oft die Zeit, wo man sich dann noch die Bücher holt und dass
Ja.
man sich einfach auf die Pubertät genauso vorbereitet wie auf die Welpenzeit und sich dann die
Ja.
nächsten Bücher holt.
Gutes Thema. Weißt du, wie viele Anfragen ich kriege? In den E-Mails steht dann mein Welpe in Klammern 20 Wochen, Klammer zu. Wo ich dann denke, nein, das ist ja auch total wichtig. Guck mal, dann ist der Zahnwechsel schon mittendrin oder fängt gerade an. Die Geschlechtsreife steht schon in den Startlöchern. Die brauchen ja auch, haben ja dann auch ganz andere Bedürfnisse als Welpe, als mit 8 bis 16 Wochen, ne?
Ja, genau. Und dass man eben das auch mit einplant. Der Welpe ist halt nicht so lange Welpe. Und dass
Wie
man wirklich halt,
Menschenbeben, ja.
ja, genau. Und dass man wirklich auch sagt, Regeln, die von Anfang an aufgestellt werden, werden auch dem Welpen schon erklärt, damit es als Junghund eben nicht so schwierig wird.
Genau, ja.
Es gibt von Sophie Strohbeck, die hatte mal ein Buch geschrieben, Pubertät und wilde Zeiten heißt das, glaube ich. Es hieß früher Hilfe, mein Hund ist in der Pubertät. Ich glaube, es wurde irgendwann umbenannt. Und auf jeden Fall, das ist so für mich immer so das Buch, was ich dann immer empfehle, wenn es um die Pubertät geht, weil ich das sehr schön erklärt finde, damit man mal so ein Verständnis dafür hat, was bei so einem Hund passiert und was dann eben auch, da kommt ja dann auch irgendwann das Thema, kastriere ich meinen Hund, kastriere ich den nicht, so pauschal. Da ist
Sie
ja
hat
auch.
das schönste Buch zur Kastration geschrieben. Ich liebe es.
Ja, genau. Und ich glaube, das sind halt wirklich so Sachen, da muss man sich mit auseinandersetzen. Und leider, und auch hier tut es mir leid, weil es gibt sehr gute Tierärzte, ist der Tierarzt nicht immer der beste Ansprechpartner dafür, wenn
Ja.
es um Kastration geht. Das ist leider so. Und da, klar, Tierarzt des Vertrauens, aber es ist halt, man sollte über Kastration auch viel wissen
Ja.
und da sich auch vorher drüber informieren. Eigentlich
Ja.
finde ich, gibt es so. Vielleicht sollte ich das mal über meinen Instagram-Account mal machen, so die wichtigsten Bücher für die ersten 2 Jahre oder so. Ja, ich würde sagen, wir haben heute echt eine Menge jetzt durchgesprochen und ich glaube, sehr viele wichtige Punkte auch angesprochen. Wir haben noch eine dritte Folge zusammen. Da freue ich mich schon sehr drauf. Da werden wir einmal so drüber sprechen, was ein Welpe oder vielleicht auch ein Hund auch mit einem als Paar machen kann und als Familie machen kann, weil es ja einfach ein neues Mitglied ist mit eigenen Bedürfnissen, was dann reinkommt in die Familie oder eben auch in die Beziehung. Das kann eben auch bestimmte Themen und Probleme mit sich bringen und da werden wir das nächste Mal ausführlicher drüber sprechen.
Freue ich mich drauf. Sehr spannend. Vielen Dank für die Einladung heute wieder. Hat sehr viel Spaß gemacht.
Ich mich auch. Vielen Dank dafür.